Ja, ich begrüße auch alle ganz herzlich zum heutigen Gottesdienst und ich möchte gleich zu Anfang einmal mit uns beten. Wer möchte, steht dazu auf. Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass wir uns heute hier versammeln dürfen. Und ich möchte, dass du uns vor Augen hältst, vor allem vor dem geistigen Auge, Herr, dass wir hier sind, in deinem Namen, Herr, dass du jeden hierher geführt hast und dass wir unsere Ohren öffnen, Herr, und dir zuhören und das verinnerlichen und über alles, was wir hier lesen und hören, nachsinnen, Herr, und uns Gedanken machen und das mitnehmen und nicht einfach nur hören und davongehen und vergessen. Sprich du durch mich, Herr, und was von mir selbst ist, das nimm raus, Herr, lass es weg. Amen. Ja, ich freue mich über jeden, der den Weg heute hierher gefunden hat. Und das ist auch unser heutiges Thema, nämlich den Weg zu finden. Und vielleicht hast du dich mal gefragt, warum der eine heute hier ist, warum du heute hier bist, warum du heute losgegangen bist, warum sind andere heute woanders hingegangen, haben sich was anderes vorgenommen. Und ja, was ist die Absicht von dem, was wir tun, wenn wir irgendwo hingehen? Und wenn man nach so einer Absicht fragt, will man ja schon ja das große Wissen oder das Letzte, das Ziel oder den Sinn, den wir Menschen im Leben suchen. Und ich werde das jetzt nicht in allem durchgehen, aber ich glaube, für jeden ist klar, wir wollen alle glücklich werden, wir wollen alle Frieden haben, innere Ruhe finden und etwas, das uns nicht mehr einfach weggenommen werden kann. Ja, wie viele heutzutage sagen, ich möchte so ein Gefühl haben, dass ich angekommen bin. Ja, wenn ich gefragt werden würde, wäre das auch das gewesen, was wünschst du dir von deinem Leben, was erwartest du von einem Leben? Und ich würde sagen, ich wünsche mir Glück und Ruhe und Frieden. Es gibt auch Leute, die andere ja, Dinge vorsetzen und das im Reichtum suchen oder im Ruhm oder in ja, Freizeitaktivitäten, auch in der Familie, auch in guten Dingen, in Freundschaften, in Ehen. Aber wenn man das weiterdenkt, das sind keine Dinge, die bleiben, die können alle wegfallen. Ich kann sie haben und ich kann mich vielleicht eine Zeit lang gut fühlen und ruhig fühlen, aber ich werde immer den Gedanken haben, was ist, wenn das weg ist? Was ist, wenn ich mein Geld verliere, wenn ich meine Freunde verliere, wenn meine Ehe zu Bruch geht? Also ich werde immer noch eine Unsicherheit in mir haben. Es muss also ein Glück sein, eine Ruhe, ja ein Ziel, das mir niemand mehr in dieser Welt wegnehmen kann. Etwas Ewiges, etwas, das hält. Und in unserer Vorstellungskraft, also im Geist, können wir uns das tatsächlich denken. Es ist also denkbar, dass es ein solches Glück für uns gibt. Und wenn du das bisher nicht erreichen konntest in der realen Welt, aber es dir tatsächlich vorstellen kannst, dann kannst du es mit dem, was du bisher versucht hast, vielleicht nicht erreichen. Ja, ich kann mir vorstellen, früher haben sich die Leute vielleicht vorgestellt, wie es wäre, auf den Mond zu fliegen und sie haben es nicht geschafft. Es war aber nicht unmöglich. Es soll ja dann irgendwann geglückt sein. Und heute können wir uns vielleicht weitere Flüge nicht vorstellen. Ich weiß nicht, wie es in der Zukunft aussieht. Aber das bringt uns ja nicht weiter. Es kann ja sein, dass es etwas gibt, was du dir vorstellst, das eben nicht von dieser Welt ist. Und wenn es nicht von dieser Welt ist, dann kommst du da auch nicht hin. Also du suchst dann wahrscheinlich am falschen Ort. Kein Mensch und nichts Menschliches kann dich so glücklich machen, wie dein Innerstes und dein Herz tief im Innern verlangt. Jeder wird dir das bestätigen. Auch Leute, die nicht an Gott glauben, werden dir das bestätigen. Entweder weil sie zugeben, dass sie selber das nicht können, dich glücklich machen, dir auch nicht den Weg zeigen können. Oder indem sie es behaupten und du es probierst und feststellst, das klappt nicht und sie selbst schaffen es auch nicht. Und alle menschlichen Ratgeber verweisen immer auf die Zukunft. Ja, wir müssen die Welt verbessern, wir müssen die Umstände verbessern, wir müssen die Gesellschaft verbessern, wir müssen an uns arbeiten, wir müssen die Natur besser machen, das Gesundheitssystem, die Wirtschaft, an allen Rädern drehen, die es in dieser Welt gibt, damit wir sie so einstellen, dass wir irgendwann glücklich sind. Oder vielleicht nicht wir selbst, sondern zukünftige Generationen. Aber wenn es etwas gibt, das dich glücklich machen soll, dann musst du es doch jetzt bekommen können, hier und jetzt. und nicht irgendwann in der Zukunft und nicht irgendwann für ferne Generationen. Das ist alles Hinhaltetaktik. Und wie gesagt, wenn alles, was du bisher versucht hast, nicht reichte, dann hast du vielleicht nicht die richtigen Mittel. Und dann lass doch wenigstens heute einmal den Gedanken zu, dass es vielleicht doch einen Weg geben könnte, über den du noch nicht nachgedacht hast und den du mit deiner ganzen Anstrengung, körperlich oder geistig, nicht erreichen konntest. Ja, die grobe Bezeichnung oder Überschrift der heutigen Predigt, das Thema würde ich die Schatzkarte nennen. Das, was du hast, von dem wir gerade sprechen, dein Leben, für das du Ruhe willst und Frieden und für das du Sicherheit willst und dass es hält, das ist eigentlich das Kostbarste, was du hast. Wenn du dein Leben verlierst, dann verlierst du alles andere auch. Weil das, was du hast, hängt mit deinem Leben zusammen. Dein Geld nützt dir dann nichts. Und alles andere, was du hast, nützt dir auch nichts, wenn du dein Leben heute, morgen oder wann auch immer verlierst. Das Leben ist also das Kostbarste, was du hast. Und wir wissen, dass unsere Tage begrenzt sind. Und wenn du jetzt weißt, dass dein Leben so kostbar ist und stellst dir vor, jemand erzählt dir von einem Schatz, einem ewigen Leben, ohne Leid und voller Glück und Freude und dass dir niemand wegnehmen kann, würdest du nicht alles geben, um den Weg zu diesem Schatz zu erfahren? Und die gute Nachricht ist, es gibt einen solchen Schatz und es gibt eine Schatzkarte. Den heutigen Predigttext lesen wir in Matthäus 7, die Verse 13 und 14. Geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Und es sind viele, die auf ihm hineingehen. Aber die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und es sind wenige, die ihn finden. Ich gehe mal davon aus, dass ich das jetzt hier, was ich vorgelesen habe, als einen solchen Weg zum Leben betrachte. Der Herr Jesus spricht hier in direkter Rede. Und er sagt in Vers 13, es gibt eine Pforte und einen Weg, die führen zur Verdammnis und es sind viele, die auf ihm gehen. Und ich nenne das jetzt mal Pforte 1 und Weg 1, Verdammnis und viele, die auf ihm gehen. Und in Vers 14 spricht er von einer Pforte 2, nenne ich sie jetzt, und ein Weg 2, schmal und eng und es sind wenige, die ihn finden. Und es ist ganz logisch, wenn er hier zwei Pforten und Wege aufzählt, dass es keinen dritten gibt, aber ich möchte es dennoch ausdrücklich erwähnen, einen dritten Weg nennt Jesus nicht. Es gibt keine Alternative zum Weg des Lebens außer dem Weg der Verdammnis. Es gibt keinen neutralen Weg. Entweder befindest du dich jetzt gerade auf Weg 1 oder auf Weg 2. Du bist nicht neutral. Es gibt auch im Diesseits schon, in dem, was wir uns vorstellen können, nur tot oder lebendig. Ein Kranker ist immer noch lebendig, ein Halbkranker ist lebendig, ein Schwerkranker ist lebendig und ein, den der Arzt vielleicht schon gesagt hat, dass er nicht mehr lange zu leben hat, der lebt immer noch. Aber wenn du tot bist, dann bist du auch tot und nicht halbtot. Auf welchem Weg befindest du dich jetzt gerade? Ich betrachte das hier weiterhin als Schatzkarte und schau mal, wie ich das anwenden kann, weil Jesus spricht jetzt hier in Bildern. Aber wie können wir das, was hier steht, erreichen und umsetzen, wenn es das denn gibt? Und wenn ich eine Schatzkarte so vor mir habe, dann schaue ich, angenommen, das ist meine Schatzkarte, was ich darauf sehe, was ich darauf erkenne und dann vergleiche ich das mit meinem Standort und meiner Umgebung und schaue, dass ich mich orientiere, um zu wissen, wo ich bin und wie ich zum Schatz gelange, der auf der Karte markiert ist. Und wenn ich besonders viel Glück habe, ist noch vielleicht eine Legende dabei, die mir ein bisschen mehr Informationen zu dem Weg zum Schatz gibt. Und so machen wir das jetzt auch hier. Was sagt Jesus? Und wo sehe ich das, was er hier sagt, in meinem Leben und in meiner Umgebung? Thomas fragte schon in Johannes 14, Vers 5, können wir das lesen, nach diesem Weg. Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir den Weg wissen? Und der Herr Jesus hat ihm die Antwort gegeben. In Vers 6 lesen wir, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Der Herr Jesus sagt von sich, dass er dieser Weg ist. Und er sagt auch nicht, dass er ein Weg ist und eine Wahrheit, sondern er ist der Weg. Es gibt zwar noch einen anderen Weg, den der Verdammnis, aber den strebt, glaube ich, niemand ernsthaft an, der noch lebt. Wenn das so wäre, dann würde man das auch tatsächlich umsetzen können, aber jeder will sein Leben weiterführen, also wollen wir auch alle leben. Und dann gibt es eben diesen Weg der Verdammnis. Wir lesen in Galater 6, Vers 8. Denn wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Und 1. Timotheus 6, Vers 9 lese ich noch. Die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schädliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Also wir lesen hier, dass der Weg des Verderbens oder der Verdammnis für die ist, die auf das Fleisch sehen. Und mit dem Fleisch ist das Irdische gemeint, das Sichtbare, das, was unseren Körper zufriedenstellt und eben nicht unseren Geist. Unser Geist, wenn wir ehrlich zu uns sind, verlangt nach dieser ewigen Glückseligkeit und Ruhe. Und die können wir in der Welt nicht bekommen. Und wenn wir nach Reichtümern streben, ganz gleich welche Art, in diesen irdischen Reichtümern suchen, dann steht hier in 1. Timotheus, fallen wir in Versuchung und in viele unvernünftige und schädliche Begierden. Und das ist auch das, was so viel Leid in der Welt auslöst, weil wir ständig danach streben und uns selbst bemühen. Und wir sehen den Zustand der Welt. Philipper 3, die Verse 18 und 19 lese ich noch. Denn viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber auch mit Weinen sage, dass sie die Feinde des Kreuzes Christi sind, deren Ende Verderben, deren Gott der Bauch und deren Ehre in ihrer Schande ist, die auf das Irdische sinnen. Hier wird nochmal deutlich, es gibt keinen neutralen Weg. Wenn du nicht für Jesus bist, dann bist du gegen ihn. Ein Feind des Kreuzes Christi. Vielleicht redest du dir das ein, dass du dich nicht entschieden hast und dass du noch wartest, aber für Gott gibt es keine neutralen Menschen, für oder gegen ihn. Wie sieht diese Pforte aus, vor der der Herr Jesus warnt? Er schreibt hier, es ist eine weite Pforte. Das bedeutet, ich kann leicht hindurch und ich kann alles mitnehmen. Ja, du bist willkommen, so wie du bist. Und du kannst hindurchgehen und das Leben genießen. Und es gibt nichts, was du zurücklassen musst. Und der Weg ist breit, steht hier. Er ist also bequem, ich komme gut und schnell voran. Wenn das in deinem Leben so ist, dass du alles mitnehmen kannst und auf nichts verzichten musst und dass es großartig vorwärts geht, dann kann es sein, dass du vielleicht sehr gesegnet bist. Vielleicht solltest du aber auch prüfen, dass du nicht auf dem Weg, diesen Breiten bist, vor dem der Herr Jesus warnt. Und das gilt auch für Christen. Das kann auch ein Christ sein, der zwar durch die Pforte gegangen ist, aber vom Weg abgekommen ist. Und deshalb schau dich in deinem eigenen Leben danach um, ob du dich laut dieser Schatzkarte des Herrn Jesu auf diesem Weg befindest. Und in Vers 14 lesen wir von einer engen Pforte und einem schmalen Weg und wenige, die ihn finden. Die enge Pforte bedeutet doch, es ist nicht leicht hindurchzukommen. Ich kann nicht alles mitnehmen und ich kann nur alleine hindurch. Du meinst es vielleicht gut, wenn du dich bemühst, indem du gerechte Sachen tust, indem du fair bist zu Leuten, indem du dich anstrengst und in der Bibel liest und auch immer zur Kirche gehst oder als Nicht-Christ einfach versuchst, nichts Schlechtes zu tun, aber dadurch versuchst du auch irgendwas mitzunehmen durch die Pforte. Die Schwierigkeit ist, dass du dann glaubst, dass du etwas tun kannst. Das heißt, du hast noch gar nicht deine eigene Boshaftigkeit erkannt. Diejenigen, die du als Schlechter einstufen würdest und als schlecht bezeichnest, vielleicht Kriminelle, Unzüchtige oder solche, die unsittliche Berufe ausüben, die wissen meist um ihre Schlechtigkeit. Und wir können auch nachlesen, dass Jesus sagt, dass solche eher in das Himmelreich kommen oder zumindest vorangehen, als jene, die sich für gerecht halten. Das steht in Matthäus 21 in den Versen 28 bis 30. Ja, als Eltern wollt ihr eure Kinder vielleicht hindurchführen. Aber auch das geht leider nicht. Du kannst deinen Kindern den Weg zur Pforte zeigen und sie mitnehmen. Aber durch die Pforte müssen sie allein. So schwer das auch für Eltern sein mag oder für uns, für Freunde, wir können sie nur bis zur Pforte nehmen. Aber Jesus prüft jeden Einzelnen von uns. Sowohl jetzt als auch später. Es gibt also keine Gruppenkarte. Schau deshalb auch nicht nach links und rechts, was die Leute auf deinem Weg sagen, weil vielleicht werden sie nicht mit durch die Pforte kommen. Und wenn es an den Tag kommt, an dem du dein Leben lässt, solltest du dich nicht vor diesen Menschen fürchten, sondern vor Jesus Christus, der dein Leben wirklich in der Hand hat. Und der Weg ist schmal, sagt der Herr. Es ist also nicht leicht, wie manche Christen dir weismachen wollen. Es ist ein schmaler Weg, den nur wenige finden. Du wirst eben nicht mit der großen Masse gehen oder wie die große Masse denken. Wie soll das auch gehen? Du willst doch ganz woanders hin als sie. Und da müssen wir auch vorsichtig sein, auch in der heutigen Zeit. Wir sollen nicht immer Querulanten sein und sicherlich gibt es viele Themen, in denen es gut ist, wenn wir vernünftig denken. Und Gott hat uns allen, auch denen, die nicht an ihn glauben, natürlich sein Gewissen gegeben. Und wir können deshalb bei vielen Dingen auch einer Meinung sein. Aber wir müssen eben auch wachsam sein und schauen, auch unter Christen, dass wenn wir den Weg der vielen gehen, dass das mit dieser Bibelstelle nicht übereinstimmt und dass wir immer unsere Position überprüfen müssen. Ja, ich habe mir vorgestellt, wenn ich etwas verkaufen wollte, ich wäre ein Straßenbauunternehmer. Und ich nehme an, die Stadt macht mir ein Angebot, sie haben ein Haus am See und ich soll zu diesem Haus am See ein Tor bauen und einen Weg dorthin. Und ich soll denen ein Angebot unterbreiten und ich möchte diesen Auftrag haben. Ja, stell dir vor, du wärst das. Würdest du ein solches Angebot vorlegen und das dann so beschreiben, wie das der Herr hier macht? Ich baue eine enge Pforte und einen schmalen Weg, der zu diesem Haus führt und es werden wenige sein, die ihn finden. Das Angebot wird wahrscheinlich nicht angenommen werden. Aber so ist der Herr Jesus, er verschweigt nichts. Er ist die Wahrheit und der Weg ist, wie er ist. Und so beschreibt er ihn dir auch. Er versucht dir nicht irgendwelche Märchen zu verkaufen, nur damit du auf seinen Weg kommst. Der Herr freut sich, wenn du ihn annimmst und auf seinen Weg kommst und der ganze Himmel mit ihm. Aber er wird dich nicht anlügen, damit du das tust. Ja, vielleicht hast du dein Herz und dein Leben in einem Gebet dem Herrn Jesus schon übergeben. Und jetzt stellst du fest, dass du nicht mehr auf dem Weg bist. Oder du fühlst dich gleichgültig in vieler Hinsicht und hast kein Gewissen. Ich kenne dein Herz nicht. Gott kennt es. Vielleicht hast du wirklich Buße getan und bist errettet. Aber du solltest dennoch ringen, dass der Herr dich auf seinen Pfad zurückführt. Wenn du ihn wirklich liebst, weil er für dich sein Leben gab. Wir sehen jetzt hier gleich ein Bild. Das kennen bestimmt schon die meisten. Das ist von Charlotte Rylan, der breite und der schmale Weg. Und wir sehen auf dem Bild links die breite Pforte und rechts hinter dem Prediger die schmale, enge Pforte und den breiten Weg und den schmalen Weg. Links breit und rechts schmal. Und ganz vorne auf dem Bild sehen wir zwei Schilder. Auf dem einen ist der breite und auf dem anderen der schmale Weg ausgeschildert. Rechts steht Leben und Seligkeit und links geht's in die Verdammnis. Ja, was ist der Zweck dieser Anweisung Jesu? Er will uns eben den Weg weisen und wenn wir das jetzt mit so einer Karte vergleichen oder wie hier mit so einem Bild, dann wäre das sehr einfach, wenn wir zwei Schilder vor uns sehen und wir müssen uns entscheiden. Links Verdammnis, rechts Leben. Wir würden uns sehr wahrscheinlich für den Weg des Lebens entscheiden. Aber ich glaube, dass es im wahren Leben nicht so aussieht wie auf dem Bild. Es gibt nämlich jemanden, der ein Interesse daran hat, dass du nicht den Weg findest. Und der schläft nicht, der Widersacher. Und neben diese zwei Schilder hat er hunderte, tausende Schilder aufgestellt, um dich abzulenken und vom Weg wegzubringen. Und der Mensch neigt dazu, wenn er dann ja vor so einem Schilderwirfer stehen würde, den Weg zu gehen, den die meisten gehen. Und davor genau will der Herr uns warnen. Ginge es nach diesem Widersacher, würde sogar das Schild zur engen Pforte entfernt werden. Er würde es wegnehmen. Aber Gott hat die Macht über alles. Und er sorgt dafür, dass unter diesen vielen Tausenden, Hunderttausenden von Schildern, Irrlehren, Beschäftigung und Trugbildern, die wir haben, das eine immer zu sehen ist, nämlich Jesus Christus. Wer kann heute ernsthaft noch behaupten, zumindest in unseren Breitengraden, ich weiß nicht, wie es sonst wo auf der Welt ist, dass er den Namen Jesus Christus nicht schon mal gehört hat? Das Schild ist da, aber zu wenige suchen ernsthaft danach. Und wie ist es bei dir? Hast du nicht schon genügend Wege versucht, genügend Sachen probiert? Hat einer von diesen Wegen zum Frieden geführt? Hast du Ruhe? Hast du das Gefühl, angekommen zu sein? Wie viele Wege willst du noch versuchen? Und wann erkennst du, dass diese Welt nur Täuschung und Lügen bereithält? Du wirst niemals Frieden und Glück finden in diesem Leben ohne Jesus Christus. Übrigens, die Pforte der Welt wird allmählich auch enger. Wir sehen das heute, dass nicht mehr jeder an allem teilnehmen kann. Und ich finde das wunderbar. Weniger Ablenkung, mehr Zeit zum Nachsinnen. Was nützt dir der Besuch auf dem Dom oder das gestrige Fußballspiel, wenn du morgen nicht mehr lebst? Ich sage nicht, dass es verkehrt ist, da hinzugehen. Das können wir machen. Besonders dann, wenn du denkst, dass du so weit mit dir im Reinen bist. Aber wenn du nur noch so welche Aktivitäten versuchst und irgendwelche Ausflüchte suchst, um einfach nicht mehr da zu sitzen und nachzudenken, weil dein Leben dir nicht mehr passt, dann ist das sicherlich gefährlich. Und jetzt ist für viele wahrscheinlich die Zeit, auch wirklich über das eigene Leben nachzudenken und zu sehen, dass wenn diese Dinge wegfallen, ich gar nichts mehr habe. Und wenn du ins Totenreich gehst, willst du dann berichten, was du gestern erlebt hast? Auf dem Jahrmarkt oder im Park beim Grillen? Da wirst du andere Sorgen haben. In Lukas 13, Vers 28 lesen wir, dass wenn die Pforte geschlossen wird, dann wird sein Heulen und Zähneklappern. Der Weg zum Schatz. Wie komme ich denn durch diese enge Pforte und wie finde ich den Weg? In der Parallelstelle in Lukas 13, Vers 24 steht, wir sollen danach ringen, durch die enge Pforte zu gehen. Ich soll mich also anstrengen. Was ist damit gemeint? Werksgerechtigkeit? Kann ich doch was tun? Wir hatten gesagt, es ist kein irdischer Weg, es ist ein Weg im Geiste. Deine körperliche Anstrengung kann dich da niemals hinbringen. In Lukas 11, Vers 9 lesen wir, und ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden und klopft an, so wird euch aufgetan. Und Vers 13 sagt, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten. In Hosea 5, Vers 15 lesen wir auch was dazu. Ich will wieder an meinen Ort gehen, bis sie ihre Schuld büßen und mein Angesicht suchen. Wenn es ihnen übel ergeht, so werden sie mich suchen. Was kann man daraus schließen? Gott sagt, wenn ihr bittet, so wird euch gegeben. Also hast du vielleicht noch nicht gebeten, dass er dir hilft. Und warum nicht? In Hosea steht, bis sie ihre Schuld büßen und mein Angesicht suchen. Wenn es ihnen übel ergeht, so werden sie mich suchen. Also wenn du den Herrn nicht suchst, geht es dir noch nicht übel genug. Und ich hoffe, dass du umkehrst, bevor es dir schlechter geht und dass der Herr dir auch durch Gnade die Chance gibt, dass du in eine Lage gerätst, die dich zum Nachdenken bringt, dass du dein Leben endlich in seine Hände gibst. Aber wie soll ich denn nun suchen? Wie suche ich im Geiste nach der Pforte Jesus? In Johannes 5, Vers 46 gibt Jesus einen Hinweis, dass bereits Moses über Jesus geschrieben hat. Wir lesen den Vers. Wenn ihr Mose glaubtet, so glaubtet ihr auch mir, denn er hat von mir geschrieben. Und ich habe eine Stelle für mich herausgesucht, die ich finde, sehr viele Parallelen hat zu diesem Text hier in Matthäus 7. Und zwar in 2. Mose 14, die Verse 10 und folgende. Ich lese ab Vers 10. Und es geht hier darum, dass die Israeliten vom Pharao verfolgt werden, das sage ich vorweg. Und als der Pharao nahe herankam, hoben die Kinder Israel ihre Augen auf und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Da fürchteten sich die Kinder Israel sehr, schrien zum Herrn und sagten zu Mose, waren nicht Gräber in Ägypten, dass du uns weggeführt hast, sodass wir in der Wüste sterben? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten geführt hast? Ist es nicht das, was wir dir schon in Ägypten gesagt haben? Lass uns in Ruhe, wir wollen den Ägyptern dienen, denn es wäre ja besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Mose aber sagte zum Volk, fürchtet euch nicht, steht fest und seht zu, was für eine Rettung der Herr euch heute bereiten wird. Denn wie ihr die Ägypter heute seht, werdet ihr sie in Ewigkeit nie mehr sehen. Der Herr wird für euch kämpfen und ihr werdet stille sein. Und der Herr sagte zu Mose, was schreist du zu mir? Sag den Kindern Israel, dass sie weiterziehen. Du aber hebe deinen Stab auf, strecke deine Hand aus über das Meer und zerteile es, sodass die Kinder Israel auf dem Trockenen mitten durch das Meer hindurchgehen. Bis hierhin zunächst. Also die Kinder Israel sind auch in einer ziemlich aussichtslosen Lage. Hinter ihnen sind die Ägypter, die sie verfolgen, und vorne ist das Meer, sie kommen nicht voran. Sie fürchteten sich sehr, können wir hier lesen, und erkannten aber die Gefahr. Wir lesen in Vers 10 gleich am Anfang, sie hoben ihre Augen auf und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Da fürchteten sich die Kinder Israels sehr. Sie haben also erkannt, wie ihre Situation ist. Und was haben sie getan, um herauszukommen? Haben sie versucht, durch das Meer zu schwimmen oder irgendwas zu bauen, um hinüberzukommen? Haben sie sich umgedreht und gegen die Ägypter gekämpft? Sie schrien zum Herrn, steht hier. Die Ägypter schrien zum Herrn. Sie haben also nichts körperlich versucht, außer zu schreien. Wie ist es mit dir? Bist du vielleicht auch in einer solchen Situation und suchst nach Wegen und versuchst selbst, deine Probleme zu beseitigen und zu lösen, anstatt das Einfachste zu tun, endlich zu erkennen, dass du das niemals schaffen wirst? Du kannst das Meer nicht ausschöpfen und die Sorgen werden nie aufhören. Es wird immer so weitergehen. Alles andere redest du dir ein. Alles, was du tun kannst, ist, sieh das ein, ich schaffe es nicht alleine und schrei zum Herrn. Wir sehen hier auch ein Bild darauf, dass der Herr schon vorhatte, durch Jesus Christus und durch das Kreuz diese Rettung anzubieten. In 2. Mose 14, hier in Vers 16, lesen wir, dass er Moses die Anweisung gibt, er soll seinen Stab aufheben und die Hand strecken, um das Meer zu teilen. Kann der Herr der Bibel das Meer nicht teilen, wenn Moses seinen Stab nicht hebt? Ist in Moses eine Kraft, auf die der Herr angewiesen ist? Oder im Stab? Ich denke, es ist ein Bild auf das Holz, das Moses hochhalten soll. Das gleiche Holz, das tausende Jahre später das Kreuz darstellt. Und Moses soll es hochhalten, damit Jahwe es sehen kann und eingreifen kann. Das Meer wurde geteilt durch den Wind. Und im Hebräischen und auch im Griechischen ist der Wind auch Geist. Und wir sehen hier, dass die Meeresteilung also durch den Heiligen Geist erfolgt sein könnte, dass es ein Bild dafür ist. Also hier arbeitet die Dreieinigkeit zusammen. Es ist nicht eine neutestamentliche Erfindung, wie viele sagen, sondern wir sehen es durch die Bibel hinweg. Und Moses hat also tatsächlich schon von Jesus berichtet. Hinter ihnen steht der Engel des Herrn. Das Kreuz hält er hoch oder den Holzstab, aber das Bild zum Kreuz. Und dadurch ebnet sich der Weg durch das Meer. Vielleicht ein Bild für die Welt, für die Nation, die oft in der Bibel als das Meer dargestellt werden. Jedenfalls für Unruhe und Sorgen und nicht für das Irdische, für das Land Gottes. Warum tun wir das nicht? Wollen wir das nicht glauben? Ich dachte eben, als ich in den Reihen saß und hier hing ein Bild oder hier wurde ein Bild eingeblendet von dem Kreuz, was wäre, wenn es das gar nicht gäbe? Haben wir uns das mal vorgestellt, wenn die Welt wirklich so wäre und es gar nichts gibt? Haben wir nicht doch alle ein bisschen Hoffnung? Geben es aber nicht zu? Sagen wir uns nicht alle, ja, es gibt einen Weg, aber ich habe noch Zeit? Aber wir wissen nicht, wie viel Zeit wir haben. Und wenn es wirklich nichts gäbe, dann wäre das eine trostlose Welt und ein trostloses Leben. Und ich sage euch ganz ehrlich, es wäre sinnlos. Du kannst dir nichts hinterlassen, was dir irgendwie weiterhilft und was anderen wirklich was bringt. Auch für Christen können wir hier in dieser Stelle im Moses, im Kapitel von Moses, was mitnehmen. Wir können auch vor Problemen stehen, die wir nicht zu bewältigen wissen und wo wir glauben, es geht nicht mehr weiter. Und es geht ja tatsächlich nicht weiter. Die Israeliten bilden sich das ja nicht ein, sondern es gibt einfach keinen Ausweg. Aber egal wie deine Lage ist und es mag keinen Ausweg geben, das kann so sein. Aber wenn du zu Gott schreist, dann wird er dich erhören und er wird eingreifen. Und es nützt nichts, wenn du weitergehst, denn das ist alles, was der Herr hier verlangt. Sag den Kindern Israel, dass sie weiterziehen sollen. Wenn du weitergehst und nörgelst, wie sie das tun, weil das ändert nichts, außer an deiner Lage und an deiner Laune. Aber wenn du glaubst, dass der Herr eingreift, dann wirst du es erleben. Und es ist doch besser, das mit guter Laune zu machen, um auch ein Beispiel für andere zu sein, als ständig zu murren und ständig zu sagen, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Glaub es doch einfach, der Herr greift ein. Und der Herr wartet auch darauf. Es ist nicht so, dass er sich zurückzieht, ja, wie wir Menschen manchmal, wenn wir wütend sind, weil jemand uns verletzt hat, weil jemand uns Böses getan hat, weil er gegen unsere Regeln verstoßen hat. Das haben wir ja auch gegenüber dem Herrn. Der Herr sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Das steht in Matthäus 11, 28 und 29 in der neuen Genfer Übersetzung. Und wir haben doch alle Sorgen. Wir haben doch alle diese Nöte. Und wir haben doch, bei mir, ich sage euch, wie das bei mir war, habe ich tatsächlich immer um mich herum gesucht, wie ich die Probleme beseitige. Und man versucht wirklich, seine Umgebung zu verändern. Und man erkennt nicht, dass die Last eigentlich wirklich auf einem selbst liegt. Und es ist eine seelische Last. Du denkst vielleicht, es ist der Brief, der dich stört, die Rechnung, die du zahlen sollst oder der Job, nach dem du strebst oder den du verlieren kannst. Aber das sind alles Ablenkungen. Die Last ist in deinem Herzen, weil du gegen Gott gesündigt hast. Und wenn du jetzt zu Gott gehst, dann wird er dir diese Last abnehmen. Er wartet nur darauf. Kommt her zu mir, alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. Fassen wir zusammen. Es gibt nur zwei Pforten. Eine führt zur Verdammnis, die andere zum ewigen Leben. dem größten Schatz, den es gibt. Bist du nicht auf dem Weg des Lebens jetzt gerade, dann bist du leider auf dem Weg der Verdammnis. Die enge Pforte ist der Herr Jesus Christus, der am Kreuz für jeden Sünder gestorben ist. Für jeden. Egal, was du getan hast. Das interessiert den Herrn nicht. Umso mehr freut er sich, wenn du mehr zu beichten hast. Aber bereuen musst du es. Berufst du dich vor Gott auf das Kreuz und erkennst in deiner Not, dass du ihn anrufen musst und du rufst ihn an, dann wird er dich freimachen von allen Sünden und dir endlich den Frieden schenken. Und dann wirst du endlich diesen Schatz haben, den dir niemand in der Welt nehmen kann, egal was passiert. Und selbst wenn du stirbst, diesen Schatz kann dir niemand nehmen. Ich lese zum Abschluss Lukas 1, die Verse 76 bis 79. Und du, Kindlein, wirst Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest und Erkenntnis des Heils gebest seinem Volk in der Vergebung ihrer Sünden durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die uns besuchen wird das aufgehende Licht aus der Höhe, auf das es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes, und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Amen.